Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute darf ich euch die Predigt halten. Zum Anfang würde ich gerne ein kurzes Gebet sprechen. Vater, hilf uns heute auf dein Wort zu hören. Öffne unsere Herzen für das, was du zu sagen hast. Bitte segne diese Predigt und segne auch diesen Sonntag. In Jesu Namen, Amen. Als ich noch ein kleiner Junge war, nahm ich meine Mutter mal zum Einkaufen mit. Im Laden angekommen, rannte ich sofort zur Spielzeugabteilung. Oder besser gesagt, zur Lego-Abteilung. Ich liebe Lego. Und so stand ich vor dem Regal und stellte mir vor, wie schön es doch wäre, all diese Lego-Sets zu besitzen. Was man alles damit bauen könnte. Und der Held von meinen Freunden wäre ich auch noch gewesen. Als ich so durch die Gänge lief, sah ich am Boden ein kleines Paket mit einer Lego-Spielfigur liegen. Ich hob es auf. Ein guter Junge sollte jetzt das Paket zurück ins Regal legen. Natürlich wusste ich das, aber andererseits, es lag ja auf dem Boden. Offensichtlich wollte selbst der Laden nicht, dass es verkauft würde. Und sowieso, wer es findet, darf es behalten. So steckte ich mir die Figur in die Tasche und lief zurück zu meiner Mutter. Zu Hause angekommen, bestaunte ich mein neues Spielzeug. Das war so cool, wenn da nicht in dem Moment die Mutter um die Ecke gekommen wäre und mich beim Bestaunen erwischt hätte. Sie war nicht gerade glücklich und nach einer Standpauke fuhr sie mich zurück in den Laden, wo ich das Spielzeug voller Scham zurückgeben musste und mich dann auch noch entschuldigen musste. Ja, Diebstahl. Manche stehlen mehr, manche stehlen weniger. Aber eins steht fest, und das werden wir heute noch merken. Wir alle stehlen. Und Diebstahl ist das Thema von heute. Oder besser gesagt, das achte Gebot. Wir lesen in 2. Mose 20, Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Zugegeben, als ich sah, über welches Gebot ich predigen musste, wurde ich zuerst mal so richtig verunsichert. Was soll ich jetzt dazu noch sagen? Es ist doch schon alles gesagt. Aber als ich anfing, mich mit diesem kleinen, kurzen, einen Satz zu beschäftigen, merkte ich, dass wirklich viel mehr dahinter steckt. Wie viel genau werden wir uns jetzt anschauen? Zuerst einmal, was bedeutet eigentlich das Wort stehlen? Was meint hier Gott genau? Das Offensichtlichste ist sicher, dass hier das widergesetzliche Aneignen von fremdem Besitz gemeint ist. Also was wir umgangssprachlich auch verwenden. Diebstahl, ich klaue dir deinen Besitz. Ist klar zu verstehen, oder? Aber wir stoßen auf dasselbe Wort. Genesis 31, Vers 20. Nur hat es hier eine andere Bedeutung. Hier bekam Jakob ein paar Verse vorher von Gott den Befehl, sich auf die Reise ins Land seiner Geburt zu machen. Jakob machte sich dann auch schnell daran, seine Sachen zu packen. Und wir lesen in Vers 20, Jakob aber täuschte Laban, den Aramäer, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und dieses Wort, das in meiner Schlachterübersetzung mit täuschen übersetzt wird, ist dasselbe Wort wie im achten Gebot für stehlen. Man könnte auch mit hintergehen übersetzen. So ist das achte Gebot nicht nur einfach, du sollst nicht stehlen, sondern bekommt noch weitere Bedeutungen. Du sollst nicht täuschen. Du sollst nicht hintergehen. Ich weiß nicht, ob ihr mal in Thailand oder Kambodscha wart. Auf den Straßenmärkten wird dort manchmal so eine Waage verwendet. Auf der einen Seite legst du das Objekt und auf der anderen Seite werden Gewichte draufgelegt. Nun, Gewichte sind ja immer so schwer wie das, was draufsteht, oder? Es kann vorkommen, dass der Preis für einen Fisch stark variiert, je nach Stadt, in der du bist, oder auch nur, ob du Tourist bist oder nicht. Die Menschen in Thailand oder Kambodscha sind super freundlich und auch ehrlich, aber manchmal nur mit dem Offensichtlichen. Und so kann es schon sein, dass du dich wunderst, dass du an zwei verschiedenen Standorten zwei verschiedene Preise für einen und denselben Fisch zahlst. Und wir? Ob wir nun eine Grauzone eines Vertrags ausnutzen, um der Firma einen Vorteil zu verschaffen oder bei der Steuererklärung etwas flunkern, der Staat braucht das Geld ja nicht so dringend wie ich. Oder wie sieht es aus mit Abschreiben? Mal in der Schule über die Schultern des Kameraden spicken? Oder einen Abschnitt in einer Hausarbeit rein zu kopieren, ohne zu sagen, von wo der kommt? Das meiste ist ja von dir. Der Betrug ist ziemlich dasselbe wie Diebstahl. Nur beim Betrug merkt man es weniger schnell, dass man bestohlen wurde. Und deshalb macht es die Sache um einiges einfacher. Wir finden noch eine weitere Stelle, in der das Wort vorkommt. Für mich war das, was ich hier gefunden habe, äußerst spannend. Wir springen in der Zeit etwas voraus, zu der Zeit, in der König David herrschte. David hatte einen Sohn, der hieß Absalom. Und der fand, dass es jetzt an der Zeit ist für einen neuen König. Und wer würde sich dann besser eignen als Absalom? Er wollte den Thron. Damit wir verstehen, um was für eine Form von Diebstahl es sich hier genau geht, lese ich kurz den Text mit euch. Er steht in 2. Samuel 15,4. Und Absalom sprach: Und dass man mich doch zum Richter im Land einsetzte, damit jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und es geschah, wenn jemand kam, um sich vor ihm niederzuwerfen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen. Und so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel. Merkt ihr, was Absalom hier gemacht hat? Hat nicht direkt getäuscht, auch wenn es auf den ersten Blick so aussah. Er war von einer Sache überzeugt. Er, Absalom, ist der bessere König. Und so hat er auch nicht gelogen, als er versucht hat, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Er war sich sicher, dass er im Recht ist. Er hat auch keine Besitztümer gestohlen. Er wollte die Anerkennung. Er glaubte, er könnte es besser als der von Gott persönlich eingesetzte König. Und so stahl Absalom die Herzen, die eigentlich David gehörten. Diebstahl von Menschen, und das müssen wir verstehen, ist ein Vergehen, das von Gott härter bestraft wird als der Raub von 1000 Städten. In der Zeit, in der Moses das Gesetz erhielt, also etwas nach dem Auszug aus Ägypten, 1440 vor Christus, war es für die umliegenden Völker üblich, Diebstahl mit dem Tod zu bestrafen. Für Gott jedoch nicht. Er verurteilt Diebstahl, aber er verurteilt Diebstahl nicht mit dem Tod. Wir lesen, dass ein Dieb das Gestohlene doppelt zurückzahlen muss. Aber nicht mehr. Doch wenn ein Mensch geraubt wird, lesen wir, dass der Räuber, der einen Menschen stiehlt, unbedingt getötet werden muss. Und das zeigt uns, dass für Gott ein Menschenleben ein Vielfaches wertvoller ist als irgendwelcher Besitz. Aber Menschenraub, also einen Menschen mit Haut und Haaren zu kidnappen, ist das wirklich dasselbe wie das Herz eines Menschen zu stehlen? Ich denke ja. Wir können das auch in den Worten Jesu klar heraushören, was er vom Stehlen deines Herzens hält. Matthäus 18, Vers 6. Wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass er einen großen Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Ja, wir lieben die Aufmerksamkeit oder die Anerkennung anderer. Und wie Absalom versuchen wir nun allzu oft, Menschen von unserer Idee oder Erkenntnis zu überzeugen, anstatt sie von Jesus überzeugen zu wollen. Vor allem aber wollen wir selber Entscheidungen treffen. Wir wissen doch am besten, was gut für uns ist. Und indem wir unsere eigenwilligen Entscheidungen treffen, die sich nicht Gottes Willen unterordnen, berauben wir Gott. Wir nehmen seinen Platz ein und machen uns selbst zu Gott. Sei es, um ein Mädchen zu überzeugen, dass du der Richtige bist, sei es in Geschäften, dass dein Produkt das Beste ist, oder einfach in allgemeinen Beziehungen, in denen wir anderen ein erlogenes Ich präsentieren, nur um besser dazustehen. Oder einfach nur, wenn du etwas willst und es dir dann auch einfach nimmst, obwohl es nicht dir gehört. In einem Bestseller-Roman, den vielleicht einige kennen, der Kite Runner oder Drachenläufer, schreibt der Autor Khaled Hosseini über einen Jungen namens Hassan, der lebt in Kabul. Und er wird fälschlicherweise von seinem Freund beschuldigt, seinen Vater bestohlen zu haben. Und als dieser Hassan darauf anspricht, sagt er etwas, das mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Er sagte, es gibt nur eine Sünde. Es gibt keine bösere Tat. Eine Sünde, nämlich Diebstahl. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Wenn alles Gott gehört, wie das hier in diesem Psalm gesagt wird, ist alles, was wir für uns beanspruchen, Diebstahl. Und auch das Nicht-Einhalten eines jeden einzelnen Gebotes, das Gott dem Volk Israel und uns mitgab, ist Diebstahl. Das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn wir uns selbst zu Göttern machen, sind wir selbst unser Götzenbild und Gott wurde seines Platzes beraubt. Du sollst dir kein Gleichnis oder Abbild von Gott machen. Und jedes Mal, wenn wir etwas wollen, das nicht in Gottes Willen ist, stellen wir das Objekt des Verlangens an den Platz Gottes. Ob das ein Auto ist, ein Partner, Anerkennung, kann viele Sachen sein. Du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Wir berauben Gott in seiner Ehre und machen ihn zu einer Spielfigur unserer Worte, um mehr Gewicht in einer Diskussion oder in einem Gespräch zu haben. Gedanke an den Sabbattag. 6 Tage sollst du arbeiten. 6 Tage sollst du arbeiten. Mal so während der Arbeit oder während der Schule, kurz auf Facebook oder WhatsApp oder mal Candy Crush spielen. Ist ja nicht so schlimm. Doch wir berauben unseren Arbeitgeber oder unseren Sponsor oder den Staat, der uns vielleicht unterstützt. Und wenn wir einen Vertrag unterschrieben haben, dann sollen wir diese Arbeitszeit auch ableisten. Alle Zeit, die nicht in Arbeit fließt, ist gestohlene Zeit. Und Zeit auf der Arbeit ist immer Geld. Du sollst deine Eltern ehren. Die Autorität der Eltern zu untergraben, ihnen zu trotzen, ist Diebstahl. Wir berauben sie dem Respekt und der Ehre, die ihnen zusteht, nur weil wir stolz sind und vielleicht meinen wir, es besser zu wissen. Du sollst nicht töten. Du stiehlst Leben, das Gott gehört. Wie oft sind wir unangebracht zornig und töten mit unserem Herzen? Ehebruch stiehlt ein Herz, das jemand anderem gehört, nur weil wir Lust haben. Nächste Woche werden wir über das Lügen, oder besser gesagt falsches Zeugnis reden. Darin berauben wir den Respekt und die Ehre des Nächsten. Indem wir Falsches und schlecht über diesen reden, streuen wir Gift, um das Gegenüber schlechter darzustellen, als wir es sind. Auch das ist Raub. Wir werden über Neid reden. Wir begehren, was uns nicht gehört. Wollen, was Gott uns nicht gab und haben mit unseren Herzen schon gestohlen. Wir wollen immer Sachen, die wir weder brauchen, noch die wirklich gut für uns sind. Unser Herz ist voller Gier und Verlangen danach, all das zu besitzen, was wir meinen, gut tut. In einem Lied von einer deutschen Metalband singt der Sänger, indem er einfach die Gier des menschlichen Herzens beschreibt. Ich brauche vieles und viel davon. Es ist nie genug, nie genug. All die anderen haben so wenig. Gib mir auch das noch. Sie brauchen es ähnlich. Und da trifft die Gier unserer Herzen genau auf den Punkt. Mir soll es gut gehen. Mir ist egal, wie es den anderen geht. Wenn wir stehlen, egal was, geht ein Prozess in unserem Herzen vor. In unserem Kopf wird die Position Gottes verlagert und das Objekt der Begierde nimmt seinen Platz ein. Und indem wir das machen, stellen wir uns auch automatisch an seine Stelle. Weil wir glauben, es besser zu wissen. Wir rauben die Ehre Gottes jedes Mal, wenn wir sündigen. Die Israeliten waren nicht anders als wir. Sie hatten dieselbe sündige Natur, wie wir sie auch haben. Und Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Ich bin dein Gott, der dir ewiges Leben versprochen hat, der seinen eigenen Sohn hat foltern lassen, hinrichten lassen. Diesen Gott bestehlen wir. Jedes Mal, wenn wir sündigen. Es gibt nur eine Sünde. Hosseini hatte nicht ganz Unrecht, dass er das geschrieben hat. Wir haben nun einen Aspekt von Diebstahl beleuchtet. Nämlich der der Gier. Nach mehr Besitz, nach mehr Anerkennung und so weiter. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Und zwar den der Sicherheit. Dass wir nicht aus Gier stehlen, sondern aus Angst. Aus Angst, dass das, was wir haben, nicht reicht, um über die Runden zu kommen. Und auf den ersten Blick ist das auch gar nicht so verwerflich. Selbst Salomo sagt in Sprüche 6,30, man verachtet den Dieb nicht, wenn er stiehlt, um sein Leben zu fristen, weil er Hunger hat. Heißt das jetzt, dass Diebstahl in Notsituationen voll okay ist? Nein, das heißt es nicht. Zum Glück ist das achte Gebot ein sehr kompaktes Gebot. Du sollst nicht stehlen. Man kann da eigentlich nichts hineininterpretieren. Auch wenn du am Verhungern bist. Oder nicht weißt, ob du deine Familie ernähren kannst. Salomo sagt hier nicht, dass Diebstahl in Notsituationen gut ist. Er sagt lediglich, es ist weniger schlimm. Und hier sagt Jesus etwas in Matthäus 6,26, was wirklich Hoffnung geben kann. Seht die Vögel des Himmels. Sie sehen nicht. Sie ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebensende eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen im Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr kleinen Gläubigen? Warum sollt ihr nicht sorgen und sagen, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all dies hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Was, wenn wir das nicht glauben? Wenn Gott sagt, ich weiß, was du brauchst und ich werde für dich sorgen, wir aber trotzdem denken, dass Gott uns vielleicht vergessen hat, wir doch voller Angst auf die Zukunft schauen. Was ist da in unserem Herzen an erster Stelle? Gott? Oder doch was anderes? Wenn wir Angst haben und daran zweifeln, dass Gott wirklich für uns sorgt, nehmen wir auch unser Vertrauen von Gott weg. Und indem wir unser Vertrauen von Gott wegnehmen, bleiben wir nur noch allein. Glaubst du, du kannst besser für dich sorgen als der allmächtige Vater, der dich mit jedem einzelnen Haar und jedem Körperteil so geschaffen hat und so gewollt hat? Ich weiß, so formuliert hört sich das äußerst dumm an, hier mit Nein zu antworten. Und doch schwindet unser Vertrauen in so vielen Situationen, in denen wir Angst und Bedrängnis erleben, dahin wie Eis im Auto bei einer längeren Autofahrt im Hochsommer. Und genau wie aus Bier zu stehlen, stellen wir uns selbst an Gottes Platz. Wir gehen Götzendienst, wenn wir aus Angst stehlen. Und wieder berauben wir Gott seiner Ehre. In unserem Herzen geschieht genau dasselbe. Nur der Beweggrund ist anders. Die wichtigste Frage, die sich mir stellte, war: Wie kann ich mich selbst daran hindern, immer wieder Gott oder meine Mitmenschen zu berauben? Wenn wir in irgendeiner Form Diebstahl begehen, wenn wir sündigen und wir, wie die Kirchenväter sagten, Simul Justus et Peccator, also gleichzeitig sündig und gerecht sind, trotzdem sündigen immer. Was kann man da machen, um dem Ziel Jesus Christus ähnlicher zu werden, näher zu kommen? Zuerst einmal nicht wirklich viel. Unsere Natur, unsere Erbveranlagung ist schon von Kindesbeinen auf nichts anderes als ein Sehnen nach Fülle, Liebe, nach Frieden. Und wir versuchen, diese Bedürfnisse selbst zu füllen. Wir sind sogar bereit, riesige Opfer dafür zu bringen. Doch es ist nie von längerfristigem Erfolg gekrönt. Alles, was wir erwerben, vergeht, egal ob wir es auf rechten oder unrechten Weg erwerben. Jeder Freund, jede Beziehung zu einem Menschen wird enden. Und eines Tages wird Gott uns das Leben nehmen. Und dann wird auch all der Besitz weg sein. Doch Gott ist ewig. Die Schätze, die du bei ihm hast, sind ewig. Sie werden nie vergehen. Deine persönliche Beziehung zu Gott kann ewig sein. Er hat das ermöglicht, indem er sich selbst ans Kreuz schlugen ließ. Wisst ihr, als Jesus am Kreuz hing, wurden noch zwei andere Menschen mit ihm gekreuzigt. Und diese zwei waren Diebe. Jesus starb den Tod, welcher für Räuber und Diebe vorgesehen war. Und wie reagierte Jesus darauf? Er, der ohne jemals einen Diebstahl begangen zu haben, das gleiche Schicksal erleiden musste. Der eine Verbrecher spottete über Jesus. Er solle, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, sich und die beiden Verbrecher befreien. Was er aber nicht wusste, war, dass Jesus, indem er am Kreuz starb, genau das tat. Der andere Verbrecher aber sieht die Last seiner Schuld. Er weiß, er empfängt das, was er verdient hat. Und er sah in Jesus den unschuldigen Menschen, den er war. Und er bat ihn nicht um das Himmelreich, auch nicht um Gnade. Er bat ihn einfach darum, an ihn zu denken, wenn seine Königsherrschaft angetreten ist. Und was Jesus hier sagt, ist einer der schönsten Sätze in der Bibel. Lukas 23, 43. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Einem Dieb, einem zu Recht bestraften Verbrecher sagt Jesus, dass ihm die Himmelspforte nicht verwehrt wird. Sind das nicht wundervolle Nachrichten für uns, die wir so ein dieberisches Herz haben? Es wird der Himmel nicht verwehrt werden. Jesus begegnete dem Dieb mit Großzügigkeit. Und Großzügigkeit ist, was wir eigentlich anstatt von Raub, Betrügerei und Diebstahl tun sollen. geben, nicht nehmen. Die Christen dürfen aus einem unerschöpflichen Meer, aus lebendigem Wasser schöpfen. Es gibt so viel Überfluss, dass es für jeden Menschen ein Bad in einem privaten Ozean lebendigen Wassers reicht. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Lukas 6, 38. Und wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Epheser 4, 28. Anstatt dass wir uns um unsere eigenen Bedürfnisse sorgen, sollen wir uns um die Bedürfnisse anderer sorgen. Denn wir haben alles, was wir brauchen, in Jesus. Wie viel reicher ist jeder Mensch, der Jesus als seinen Retter angenommen hat, als der reichste Mensch ohne Jesus? Gott hat den Israeliten ein Land, in dem Milch und Honig fließt, versprochen. Und mit Josuas Einfall in das verheißene Land hat Gott dieses Versprechen eingelöst. Gott hält seine Versprechen. Gott hat uns so viel mehr versprochen. Ein Leben, das ewig währt. Ein Leben, das nie vergeht, ohne Schmerzen, Leid, ohne Gier, ohne Neid. Ein ewiges Leben ohne Sünde. Ein Leben in Frieden, Liebe, im Angesicht unseres Schöpfers. Können wir einen größeren Schatzer werden? Die Bibel sagt uns, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Hast du deinen Schatz im Himmel? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dich heute neu auszurichten. Lege deine Sorgen und Ängste nieder vor dem Thron Gottes. Lege deine Habsucht, deinen Stolz nieder vor dem Thron. Lass dich von Gott freisprechen. Wir können unsere Gesinnung nicht ändern, aber Gott kann das. Der macht das. Er wird dir helfen, Tag für Tag weniger von deiner sündigen, dieberischen Natur zu leben. Und anstatt wird er dich Tag für Tag mehr und mehr von diesem unerschöpflichen Meer aus Gnade, Liebe und Wahrheit schöpfen lassen. Er wird dir helfen, diese Gnade, Liebe und Wahrheit auch anderen auszuschenken. Nur durch Jesus können wir wirklich frei sein. Wir haben aber nicht nur einen Schatz in Jesus. Jesus sieht auch uns als Schatz an. Jeden einzelnen von uns. Ich musste hier an eine Geschichte denken, die ich als Kind gerne gelesen habe. Vielleicht kennt ihr Donald Duck. Und Donald Duck hat einen Onkel, der hieß Dagobert Duck. Und das ist eine Ente. Und Dagobert ist die reichste Ente in Entenhausen. Dort leben diese Comicfiguren. Und Dagobert hat so einen Goldtaler. Es ist der erste Goldtaler, den er je erarbeitet hat. Und er liebt diesen Schatz. Für ihn ist das das Größte der Welt. Ja, sogar wertvoller als sein gesamtes restliches Vermögen. Er hält ihn in einer Glasvitrine in einem riesigen Bunker. Und er hegt und pflegt diesen Taler, übersät ihn sogar mit Küssen. Und wehe, jemand will diesen Taler stehlen. Dann ist der Zorn der Ente unausweichlich. Und genauso wie der Taler für Dagobert Duck wertvoller ist als alles andere, bist du wertvoll für Gott. Du bist dieser einzigartige Goldtaler. Gott wird dich hegen und pflegen. Und er wird dich mit Küssen übersehen. Bildlich gesprochen natürlich. Es gibt keinen anderen wie dich. Und du gehörst Gott. Und Gott wird niemals zulassen, dass du gestohlen werden könntest. Als Jesus im Garten Gethsemane zu Gott betete, betete er für seine Nachfolger. Für uns. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Weil sie dein sind. Und alles, was meines, ist dein. Und was deines, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Ja, wir gehören Gott. In seinem Namen werden wir bewahrt werden, und durch uns verherrlicht sich Gott. Ist das nicht etwas Großartiges? Darin dürfen wir Frieden finden. Darüber dürfen wir uns freuen. Wir kommen zum Schluss. Was sagt uns nun das achte Gebot? Du sollst nicht stehlen. Kein Geld. Keine Lego-Figuren. Keine Herzen, die nur Gott gehören. Du sollst keine Zeit stehlen. Arbeite, wenn du arbeiten musst. Lerne, wenn du lernen musst. Du sollst nicht betrügen, nicht hinterhältig Geld unterschlagen. Herrlich deine Steuererklärungen ausfüllen, in der Schule nicht abschreiben. Du sollst andere Menschen nicht ihrer Würde und Ehre berauben. Und selbst wenn du voller Angst und Verzweiflung bist, du sollst nicht stehlen. Und jedes Mal, wenn du sündigst, beraubst du Gott. Anstatt zu nehmen, sollen wir geben, denn Gott hat uns so viel gegeben. Und uns um die Bedürfnisse derjenigen kümmern, die nicht so viel haben. Anstatt habgierig und eifersüchtig zu sein, sollen wir voller Frieden, Liebe und Wahrheit sein. Licht und Salz in der Welt. Wie wollen wir das schaffen, wenn wir nicht Gott wirken lassen, sondern unser dieberisches Herz entscheiden lassen? Ja, Gott allein bewirkt uns das Wollen und das Vollbringen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns trägt, dass er uns formt und uns bewahrt, damit wir eins werden. Möge der Frieden Gottes seine bewahrende und schützende Hand über dich halten. Möge er dich formen vom Dieb zum Spender von Liebe und Wahrheit. Amen.